Mehr Feuer für dein Online-Marketing mit Marketing on Fire.
Marketing und Sales sind manchmal wie Hund und Katze. Manchmal spielen sie schön miteinander, kurz danach wird sich angefaucht und gebellt. Das hat die geschätzte Britta Agel von Spryker mal im Podcast gesagt, als wir über Marketing- und Sales-Verzahnung gesprochen haben. Und heute schauen wir mal, wie das Ganze bei Personio aussieht. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, ich bin Robin Heinze, Mitgründer und Geschäftsführer der Online-Marketing-Agentur MoreFire. Und bei mir ist heute der Marvin von Personio. Marvin verantwortet da das Marketing für den Bereich Central Europe und er wird uns Einblicke geben, ob halt bei Personio mehr gespielt oder doch gefaucht und gebellt wird zwischen Marketing und Sales. So, lieber Marvin, danke, dass du dir die Zeit nimmst.
Ja, danke, Robin, für die Einleitung. Ich bin die ganze Zeit schon am Schmunzeln. Ich dachte, vielleicht sind es auch zwei Katzen. Das geht auch manchmal nicht so gut aus. Aber na gut.
Ja, dann direkt mal die spannende Frage. Also du bist jetzt seit anderthalb Jahren bei Personio, davor länger bei HubSpot, also B2B-Marketing-Erfahrung, Marketing-Sales-Verzahnungserfahrung, würde ich sagen, reichlich vorhanden. Was sagst du, trifft das Bild von Britta noch oder gehört das eher der Vergangenheit an?
Ja, ich meine, da gibt es ja verschiedene Ebenen. Ich würde sagen, auf so einer Business-Ebene passt das schon. Man arbeitet mal miteinander, mal ein bisschen gegeneinander. Also man arbeitet nicht wirklich gegeneinander, aber man hat so ein bisschen andere Ansichten, wie man das gleiche Ziel erreicht, würde ich mal sagen. Das ist ja, wenn Hund und Katze sich streiten, wahrscheinlich ähnlich oder zwei Katzen von mir aus. Aber ich glaube, was sich ein bisschen geändert hat, ist, dass schon beide Teams merken, dass man wichtig füreinander ist und dass man fast keinen Deal im B2B closen kann, um mal gleich ins Englische reinzugehen, keinen Vertrag zur Unterschrift bekommt, ohne das eine oder das andere Team in aller Regel, würde ich sagen. Von daher, also da gibt es schon mehr Awareness, dass man sich auch braucht. Ich meine, Hund und Katze brauchen sich jetzt nicht, zumindest meine Katze braucht gefühlt niemanden, nicht mal mich. Dann passt das. Hunde sind da vielleicht ein bisschen anders.
Ja, finde ich gute Überleitung auch. Also so vor allen Dingen halt eben auch, da hat sich eine Menge getan. Das definitiv, das nehme ich auch so wahr. Und ich meine, Personio hat jetzt noch nicht so eine lange Historie im Vergleich zu manchen anderen Kunden von uns dann, die auch irgendwie seit 50 Jahren irgendwie am Markt sind. Dementsprechend hol uns da doch mal so ein bisschen ab, weil ihr konntet ja ein bisschen mehr am Reißbrett planen als andere Unternehmen, die einfach die Historie mit sich schleppen müssen. Wie ist das bei euch aufgebaut mit Marketing und Sales? Wie ist so die Teamstruktur? Seid ihr eine gemeinsame Abteilung oder sind das zwei separate Departments? Mhm.
Also erstmal, vielleicht muss man auch sagen, dass es ja, wir sind jung und konnten deshalb vielleicht ein bisschen mehr von den neuen Kenntnissen mitnehmen. Gleichzeitig sind wir natürlich jetzt auch innerhalb von 6 Jahren auf fast 2000 Leute angewachsen und haben da auch relativ schnelles Wachstum gehabt. Das heißt, da musst du dann schon schnell einen Finger haben am Reißbrett auf jeden Fall, um da rechtzeitig mitzuplanen. Also es gibt einfach andere Hürden und andere Schwierigkeiten, die sich selbst bei jungen Scale-Ups dann irgendwie mit einschleichen, so oder so. Aber um ja deine Frage zu beantworten, wir sind ein Team, also wir sind ein Go-to-Market-Team sozusagen, mit Sales und Marketing zusammen. Wir haben eine Chief Revenue Officerin, die dem Ganzen sozusagen vorsteht und sind ein Team, aber wir haben schon trotzdem Marketing-Team und trotzdem Sales-Team. Also wir sind jetzt nicht sozusagen komplett vermischt irgendwie nach Regionen aufgeteilt und sagen, ich sitze dann neben einem SDR und einem AE und einem Sales-Team-Lead irgendwie zusammen und wir arbeiten jeden Tag wirklich komplett zusammen. Aber wir haben die gleichen Ziele, wir haben die gleiche Chefin sozusagen und sehen uns auch regelmäßig. Das ist auf jeden Fall so.
Okay, also das klingt schon mal ein bisschen moderner als das, was ich ansonsten regelmäßig durchaus auch mitkriege. Und du hast gerade auch schon gesagt, so, ne, ihr habt getrennte Rollen ja auch dann. Es gibt Marketing-Leute, es gibt Sales-Leute. Kannst du da ein bisschen sagen, wie die Gewichtung bei euch ist?
Ja, wir haben, ich würde sagen, so ein Verhältnis von 1:4 ungefähr, Marketing zu Sales, grob. In manchen Regionen ein bisschen anders, also anders in Regionen, wo wir jetzt noch gerade stärker am Wachsen sind. In Deutschland beispielsweise sind wir schon relativ groß. Da ist der Markt schon für uns relativ erwachsen, sage ich mal. In anderen Märkten haben wir manchmal dann auch ein bisschen höhere Marketing-Ratio dann im Vergleich zu Sales, so grob. Aber ja, da 1:4 ungefähr. Also schon deutlich mehr Sales und Vertriebsleute als Marketing.
Kannst du konkreteren Einblick geben? Also wie viele Leute stecken da tatsächlich hinter? Zum Beispiel jetzt für den deutschen oder Dachraum. Also wie viele Marketing-Leute sitzen da bei euch?
Schwierig, das so auseinander zu klamüsern, weil wir haben natürlich Central-Marketing-Teams, die eigentlich erstmal, sag ich mal, regionenübergreifend arbeiten. Und dann haben wir eben mein Team zum Beispiel, das Central-Europe-Team, wo wir auch den Dachmarkt betreuen sozusagen, wo wir dann wirklich Regional Marketing Manager haben, die speziell nur den Dachmarkt betreuen. In meinem Team jetzt für Central sind wir aktuell 8 Vollzeit-Leute und zwei Werkstudenten. Und im Sales sind wir aber, oh, ich kann dir das nicht so genau sagen. Nimm das mal 4, aber nee, das stimmt nicht. Deutlich, deutlich mehr. Also ich glaube, das müssten auf jeden Fall so gut 150 bis 200 Leute sein. Roundabout.
Ja, fühlt man sich da als Marketingmensch manchmal so ein bisschen klein, wenn man da so vielen Sales-Kollegen an der Front gegenübersteht?
Nein, gar nicht. Man fühlt sich total schön, so ein großes Team zu haben. Und man muss ja auch sagen, man stellt sich jetzt ja nicht als Marketingmensch hin vor so eine Gruppe von allen Sales-Leuten und sagt, hallo, das sind unsere Marketingpläne, sondern in der Regel hast du ja auch so ein bisschen deine Bezugspersonen, mit denen du da redest. Ich meine, ja, das ist schon ein bisschen die Herausforderung, ne? Wenn du das mal so ein bisschen auseinander dividierst. Wir haben unser Sales-Team aufgeteilt nach verschiedenen Unternehmensgrößen hauptsächlich. Und das heißt, wir haben sehr kleine Unternehmen bis 50 Mitarbeitende zum Beispiel, dann ein bisschen größere bis 200 und so. Und so sind unsere Sales-Teams eben strukturiert. Und die können sich natürlich sehr stark auch reindenken in ihre eigenen Probleme, Herausforderungen oder Sachen, die sie gerne angehen und lösen müssen. Bei uns, wir müssen dann halt alles im Kopf haben. Das ist halt gerade im Regional Marketing, würde ich aber sagen, wer die Rolle so ein bisschen kennt, ist das eh die Herausforderung, dass du gefühlt eh aus allen möglichen verschiedenen Fäden am Ende einen Wollknäuel machen musst. Und von daher macht das Spaß. Je mehr, desto besser.
Ein schönes Bild. Habt ihr Schnittstellenfunktionen? Du hast jetzt gerade vorhin schon SDR genannt. Also habt ihr ganz gezielt Personen, die zwischen Marketing und Sales sind, also an dieser Schnittstelle, wo der Lead dann halt eben auch übergeben wird?
So explizit nicht. Also ich würde sagen, als Bindeglied kommt dann wahrscheinlich wirklich unser Team in Frage als Regional Marketing Team, weil wir in einem sehr engen Austausch stehen mit unseren Sales Teams, versuchen unsere Marketingkampagnen sehr, sehr eng zu verknüpfen und dann auch eben die Übergabe und den Follow-up gut miteinander abzustimmen. Das würde ich sagen, kommt so der Bindeglied-Funktion am nächsten. Und darüber hinaus haben wir Operations-Teams, glaube ich, die dann auch übergreifend arbeiten und da von der technischen Seite eben versuchen, gerade an der Übergabe, aber auch eben an den Prozessen davor und danach, das so glatt wie möglich zu ziehen.
Ja, dann lass uns aber da direkt ein bisschen tiefer noch reingehen. Und zwar so dieses Thema Customer Journey. Ich meine, das ist ja so, ihr macht B2B, SaaS, da ist so der Customer Journey Betrachtung natürlich extrem wichtig. Habt ihr da, also mit welchen Lifecycle Stages arbeitet ihr da nominell? Da gibt es ja auch immer gewisse Unterschiede. Und habt ihr die Lifecycle Stages dann nach Departments aufgeteilt, wer wann verantwortlich ist?
Ja, also wir haben Lifecycle Stages, wir haben die auch aufgeteilt. So ganz grob, ich will die Leute jetzt nicht überfrachten, wir haben innerhalb der Stages dann manchmal noch ein paar Zwischenstufen, aber so ganz grob haben wir es, glaube ich, relativ klassisch, also geht von Prospect oder Lead, kann man sagen, das ist das gleiche, zu MQL, dann zum SQL oder ein PQL, das ist ein Partner Qualified Lead, das kommt dann noch sozusagen einmal on top und dann hin zur Opportunity und dann zum Deal. So ganz grob sind das unsere Stages. Und aufgeteilt nach Verantwortlichkeiten, ja, auf jeden Fall. Also bis zum MQL sozusagen ist es in Marketing-Verantwortung, danach hauptsächlich in Sales-Verantwortung, wobei gerade an dieser Zwischenstelle vom MQL zum SQL quasi dann auch viel aus beiden Departments zusammen dran gearbeitet wird. Und insgesamt muss ich auch sagen, bin ich kein so ein großer Fan, dass jetzt so stark voneinander weg zu attribuieren. Die Sachen, die wir uns angucken am Ende ist, ja, Accepted Pipeline heißt das bei uns, also im Endeffekt die Summe aller Opportunity-Werte, also mögliche Deals, wie hoch ist die Summe, alles zusammengezählt und der, ja, AE im Sales hat das Ganze akzeptiert und möchte daran arbeiten. Das ist unser gemeinsames Ziel und daran versuche ich mich auch zu orientieren, weil im Endeffekt ist es für mich im Marketing auch irrelevant, ob es über Marketingquellen kamen oder ob es jemand selbst gesourced hat und wir dann trotzdem noch zusammen dran arbeiten. Und ich glaube, da geht es wieder so ein bisschen auf den Punkt Hund und Katze am Anfang. Man braucht sich einfach gegenseitig und in der Regel im B2B hast du bei fast jedem Deal Schnittstellen, ja, nicht Schnittstellen, sondern Berührungspunkte aus beiden Teams im Sales sowieso.
Wie macht ihr die Bewertung? Also wann wird ein Lead von MQL zu SQL? Macht ihr das komplett automatisiert, also einfach über Lead Scoring auf Basis von Touchpoints und Kontakteigenschaften oder schaut da immer nochmal jemand manuell drauf?
Da wird manuell drauf geschaut tatsächlich. Da haben wir Kriterien definiert. Teile davon sind sozusagen schon automatisiert, wobei man ganz ehrlich sagen muss, das passiert bei uns eigentlich eher in der Stage davor. Wenn wir das schon vorher sagen können, das wird wahrscheinlich kein SQL werden, dann wird der auch gar nicht erst zum MQL und geht dann in den Prozess weiter, sondern dann sieben wir das eigentlich schon vorher aus, also so ein bisschen demografische, firmografische Daten? Ist das ein Student? Passt das zu unserer Unternehmensgröße, die wir uns vorstellen und an die wir gerne verkaufen? Das sortieren wir schon vorher aus, bevor die Leute zum MQL werden. Das heißt, der Schritt vom MQL zum SQL ist dann wirklich im Sales-Team der SDR, der sich das anschaut, der dann auch nochmal Qualification-Call macht im besten Fall oder versucht, diesen MQL zu qualifizieren und dann anhand fester Kriterien allerdings entscheidet, ist das ein SQL, ja oder nein.
Kannst du ein bisschen einen Einblick in die Kriterien geben, die ihr da anwendet? Du hast jetzt gerade sowas wie Unternehmensgröße auch schon gesagt oder der Student, der ausgesiebt wird. Okay, das ist nachvollziehbar. Habt ihr sonst andere Kriterien, auf die ihr schaut? Zum Beispiel bestimmte Touchpoints bei euch auf der Seite oder so, wo ihr dann sagt, okay, jetzt ist er Sales ready?
Ja, das sind bei uns so ein bisschen zwei verschiedene Prozesse, wenn du so willst. Das eine ist, machen wir eine Disqualification von einem MQL, weil wir sehen, der passt nicht zu unserem Profil. Das ist das, was ich gerade gesagt habe, eben anhand demografischer, firmografischer Daten und so weiter. Das andere ist sozusagen das Thema Lead Scoring. Geben wir Leute als MQL weiter, die, sorry für das Englische wieder, bestimmte Verhaltenstrigger quasi ausgelöst haben auf der Website. Da gucken wir uns verschiedene Sachen an. Da gucken wir uns zum Beispiel an, besuchen die Leute unsere Pricing-Page, laden die Leute Inhalte runter, wenn ja, welche Inhalte, kommen sie zu Webinaren, wie lange bleiben sie in Webinaren, also viel ums Thema Content-Marketing zum Beispiel herum, aber insgesamt eigentlich mehr eine Engagement-Metric, also auch unsere Trials sind da zum Beispiel mit drin verbaut und da entwickeln wir uns gerade ehrlich auch so ein bisschen hin, das Lead-Scoring wird gerade auch noch mal ein bisschen so weiterentwickelt. Ich glaube, das ist wahrscheinlich eh gut beim Lead-Scoring, das regelmäßig anzupassen und weiterzuentwickeln und nicht sagen, ja, das ist unser System, das nutzen wir jetzt für die nächsten 30 Jahre, super. Und ich würde das gerne in so eine Richtung entwickeln, dass das wirklich eine allgemeine Personio-Engagement-Metric ist, sag ich mal, die man benutzen kann, unabhängig davon, ob das jetzt, ob es da eine Schwelle gibt, wo jemand zum MQL wird, ab einem bestimmten Score oder nicht, sondern selbst wenn man schon auf einem Account arbeitet, man hat da zum Beispiel 15 verschiedene Kontakte drin und kann dann anhand dieses Scores sich einfach anschauen, wer von denen ist denn zum Beispiel besonders engagiert mit unseren Inhalten. Das ist vielleicht die Person, die schon der größte Fan von uns ist und vielleicht mein Fürsprecher irgendwie werden könnte im Unternehmen. Also da gibt es, glaube ich, auch mehr Use Cases für Lead Scoring als alleine dieser MQL-Gedanke. Aber ja, um deine Frage nochmal zu beantworten, das haben wir auch. Wir haben auch einen bestimmten Schwellenwert, ab dem dann Prospects zu einem MQL werden im Lead Scoring. Punkt A und dann aber Punkt B, unabhängig davon, ein eigener Prozess, gucken wir uns alle MQLs an, passen die zu unserem Profil, eben anhand der Daten werden dann bestimmte Leute ausgeschlossen und gar nicht erst weiter in den Prozess gelassen.
Okay, und wenn sie dann, sag mal, positiv Bescheid bekommen, also dann wahrscheinlich die Sales Accepted ist das dann wahrscheinlich oder wie nennt ihr das dann?
Genau, ein Sales Accepted Lead. Ist dann das Nächste.
Und wenn der dann nochmal, sagen wir, verhaltensauffällig wird durch bestimmte Merkmale, halt geht zum dritten Mal auf die Pricing-Page, dann schaut dann noch immer jemand drüber und dann entscheidet ihr dann mit Marketing, Sales zusammen, okay, der kriegt jetzt erstmal, sag ich mal, so einen Qualification-Call, dass da mal nachgehört wird.
Genau, also in der Regel kann man sagen, wir versuchen wirklich die Übergabe auf dem MQL-Level so zu machen, dass wir von der Marketing-Seite sagen, wir sind der Meinung, diese Person könnte Sales Ready sein im Sinne von, man kann jetzt ein Gespräch initiieren. Das ist immer das Ziel. Der Sales Accepted Lead ist dann wirklich genau dieser Schritt. Ist das ein Student? Passt das zu unserem Profil und so weiter? Und dann die einzelnen Leads von der Sales Accepted Stage zu der Qualification Stage SQL zu bekommen, liegt dann schon beim SDR, der eben mit dem Kontakt arbeitet, versucht ein Gespräch aufzusetzen, E-Mail-Kanäle nutzt, eventuell auch nochmal Inhalte weiterschickt, Leute zu Events einlädt, zu Webinaren einlädt beispielsweise, um, ja, so wie ich das gerne nenne, meaningful Touchpoints zu generieren. Also wirklich so bleibenden Eindruck quasi zu hinterlassen, aber auch mit Marketing-Unterstützung.
Ja, sehr, sehr, sehr guter, sehr strukturierter Prozess und wie du auch gerade sagtest, das Lead-Scoring sollte regelmäßig nochmal angeschaut werden. Das ist also, ich sehe auch regelmäßig so Set-and-Forget-Dinger.
Das auf jeden
kann
Fall.
Man machen. Also macht ihr da auch Stichproben, dass ich einfach mal sage, reingebe, so, wir picken uns jetzt mal hier 20 Leads raus, schauen da mal rein und gucken mal, wie der Score aussieht und passt das eigentlich zu dem, wie wir diesen Lead wahrnehmen?
Nein, ich glaube nicht, sondern wir gucken uns das eher, glaube ich, auf ein bisschen größerer Ebene auch an und versuchen zu verstehen, von der Allgemeinheit der gescorten Leads sozusagen, die reinkommt, wie hoch ist die Conversion Rate am Ende zu den einzelnen Stages, konvertieren die dann wirklich zu Geschäftsmöglichkeiten und zu Deals und versuchen das eben langfristig zu tracken und zu schauen, ist unser Lead Scoring dann noch auf dem richtigen Weg und schauen uns aber parallel sowieso das Lead Scoring an, weil wir ja auch sage ich mal, technische Weiterentwicklung haben. Wir haben eventuell neue Datenpunkte, die wir da verknüpfen können und wo es Sinn machen würde, das mit einzubauen. Und das ist eher so ein dauerhafter Prozess, also weniger Stichprobe. Stichprobe mache ich bei Deals, einfach nur aus Interesse. Wenn ein Deal reinkommt, dann nochmal in Salesforce zu schauen, was hat der für einen Weg gegangen, wie ist jetzt die tatsächliche Customer Journey gewesen, unabhängig von meinem schönen Marketing-Reißbrett und wie ich mir das gerne vorgestellt habe, was hatte der für Touchpoints und so, das finde ich immer spannend.
Ja, da ertappe ich mich auch regelmäßig dabei, um einfach zu gucken, wie war der Prozess, wie war die Kommunikation, wie lange hat es gedauert, um da einfach so ein Gefühl für zu kriegen, mal unabhängig von den statistischen Daten, die man dann irgendwie auch hat. Du hast gerade schon direkt mal eine schöne Überleitung gemacht zum Thema Toolstack. Salesforce ist bei euch ja CRM im Einsatz oder habt ihr die komplette Infrastruktur, was Marketing Sales angeht, auf Salesforce liegen? Wie seid ihr da aufgestellt?
Robin, wir haben sehr viele Tools. Ich würde jetzt, glaube ich, alle ein bisschen ermüden, wenn ich alle aufzähle. Aber vieles im Marketing machen wir tatsächlich in HubSpot und unser Haupt-CRM ist aber Salesforce. Das hat verschiedenste Gründe und ich glaube, gerade beim Toolstack ist dann wieder dieses, so sind wir gewachsen. Das hörst du wahrscheinlich auch sehr, sehr oft, aber das funktioniert eigentlich bei uns ziemlich gut. Also alles wird in Salesforce zusammengeführt, darauf läuft dann auch das Reporting und in HubSpot gehen wir viel von der Marketingseite ab, aber auch die Verknüpfung von HubSpot zu Salesforce ist sehr, sehr nativ. Da kann man sehr gut Daten übergeben, glaube ich, ja, das ist so hauptsächlich. Aber da kommen dann noch, wie gesagt, 10, 15 andere Tools dazu, die dann da irgendwie anschließen.
Ja, aber diese Hauptinfrastruktur, Salesforce als CRM, HubSpot als Marketing-Infrastruktur drumherum, ist was wir sehr, sehr oft sehen, wie du es gerade auch sagst, nativ wunderbar verbunden und dementsprechend sehen wir auch, sobald die Sales-Mannschaft deutlich größer wird, fühlen sich die Unternehmen bei Salesforce irgendwie wohler. Oder ist es oft aus der Historie erwachsen auch?
Ja, irgendeinen Vorteil muss das haben, sonst wäre SAP ja nicht so groß. Also das scheint schon so zu sein, dass bestimmte Lösungen einfach dann richtig customized werden müssen und da ist, glaube ich, Salesforce wahrscheinlich noch ein bisschen stärkere Lösung hinten raus.
Du hast ja jetzt vorhin auch gesagt, ihr habt eine Chefin quasi, wo ihr als Marketing und Sales zusammen für arbeitet oder die den Bereich vorsteht. Wie sieht bei euch so dieser Planungsprozess aus und Zieldefinition etc.? Macht ihr das gemeinsam, macht ihr das einzeln und führt das zusammen? Wie läuft das bei euch?
Ja, schön in die Wunde, Robin, toll. Wir versuchen das natürlich so gut es geht zusammenzumachen. So, aber ich glaube, dann lernen wir einfach auch gerade noch wahnsinnig viel. Ich hab dir schon erzählt, wir sind wahnsinnig stark gewachsen, da kommen immer neue Leute dazu, neue Stakeholder dazu und das ist auch super, weil die bringen natürlich auch neue Insights rein, wie wir machen das andere große Unternehmen gerade so in der Planungsphase. In der Regel ist es bei uns so, wie wahrscheinlich bei vielen größeren Unternehmen, wir fangen oft zu spät an mit der Planung fürs nächste Halbjahr und dann wird es alles ein bisschen knirsch und wenn die Zeit natürlich knapp ist, dann guckt man erstmal, dass man seine Sachen irgendwie über die Bühne gebracht bekommt, bevor man sich zusammensetzt, aber wir haben, also um dir mal so ein bisschen unsere Kadenzen zu erklären, wir machen als GTM-Team quasi eine Halbjahresplanung, wo wir uns schon auch zusammensetzen und den ganzen Funnel von vorne bis hinten einmal durchplanen, also wie sind unsere Ziele für einzelne Geschäftssegmente, wie viel Pipeline müssen wir dafür generieren, wie viele MQLs brauchen wir dafür, dann gucken wir, ist das realistisch, was brauchen wir für Conversion Rates, um die Ziele dann wirklich zu erreichen. Das erstmal so als Grundgerüst und dann gehen wir hin, vergleichen das mit unserem Ist-Zustand, im besten Fall natürlich schon vorher, wenn dann am Ende rauskommt, super, brauchen wir eine 140% Conversion Rate von MQL zu SQL, müsste eine Glocke klingeln und sagen, das wird schwierig. So, genau, also das spielt natürlich alles ineinander. Und dann setzen wir uns danach hin und schauen, okay, wenn wir diese Ziele erreichen wollen, was müssen wir für Aktivitäten planen und wo haben wir auch noch den größten Hebel, sage ich mal. Wenn du jetzt schon irgendwo komplett effizient durchstrukturiert bist in einem bestimmten Bereich und du hast da schon sehr hohe Conversion Rate, macht es vielleicht eher Sinn, sich andere Bereiche anzugucken, wo du noch dich verstärken kannst. Bei uns jetzt zum Beispiel, und das wird wahrscheinlich oft so sein, Richtung Ende des Jahres, versuchen wir uns auch immer ein bisschen mehr darauf zu konzentrieren, wie bringen wir die Pipeline dann wirklich nach Hause, die wir zum Beispiel schon haben, konzentrieren uns also dann vor allen Dingen auf die Stages dann ab der Opportunity, schauen, wie wir von Marketing da unterstützen können, um die Opportunities entsprechend auch am Ende zu konvertieren. Das ist auch immer so ein bisschen saisonal getrieben. So, also das passiert halbjährlich und dann haben wir MBRs, also Monthly Business Reviews, wo wir uns auch nochmal zusammensetzen als GTM-Team und schauen, wie lief der letzte Monat, was lief nicht gut, wo ist eventuell eine KPI aufgetaucht, die ganz anders gelaufen ist, als wir uns das vorgestellt haben und dann leiten wir daraus Maßnahmen ab und dann haben wir einfach noch ganz regelmäßige Austausche. Komische Mehrzahl. Wir tauschen uns regelmäßig aus. Und zwar auf ganz verschiedenen Ebenen. Also ich rede dann zum Beispiel oft mit unserem Head of Sales Development, ich rede mit unseren einzelnen Sales Leadern aus den verschiedenen Business-Segmenten auf einer wöchentlichen oder zweiwöchentlichen Basis und wir gucken uns das einfach ja ganz, ganz regelmäßig an und versuchen da Sachen zu flaggen, auch sehr ehrlich miteinander zu sein und dann nicht immer reinzugehen und zu sagen, bei uns läuft alles super, was macht ihr denn falsch, sondern dann einfach zu schauen, dass man da wirklich auch ehrlich miteinander ist und zu schauen, dass man ja da eben dann so viel wie möglich rausbekommt aus dem Termin.
Ja, ich meine, dadurch verhinderst du natürlich auch dieses typische Marketing-Sales-Fingerpointing, so ja, Marketing holt schlechte Leads rein, nein, Sales ist zu doof, die Leads zu konvertieren.
Genau. Und
wenn das auf einer monatlichen Basis man da sich ehrlich in die Augen schaut und sagt, ja, da haben wir super viele Leads reingeholt, die waren aber nicht so Bombe, dann macht man es halt im nächsten Monat nicht mehr. So, und dann hast du natürlich auch eine sehr, sehr kurze Frequenz, in der du dann halt eben auch die Optimierungsmaßnahmen machen kannst. Also insofern klingt sehr gut, klingt sehr strukturiert. Höre ich nicht bei vielen Unternehmen, dass das wirklich so gut läuft. Aber natürlich auch da ist wahrscheinlich auch viel Blueprint und nicht alles läuft so perfekt, wie soll.
Bei uns meinst du jetzt? Ja, natürlich. Also wie gesagt, Raum für Verbesserungen gibt es immer. Und ich glaube, seit ich jetzt da bin, 1,5 Jahre, haben wir uns auch einfach als GTM-Team wirklich gut entwickelt, also sind viel, viel näher und enger zusammengerückt, arbeiten da viel, viel enger zusammen und dann macht es auch allen mehr Spaß, habe ich das Gefühl. Das kommt ja auch noch mit dazu, ne? Wenn du nicht das Gefühl hast, du hast irgendwie, wenn du einen nervigen Nachbar hast, der irgendwie jeden Tag dann abends laut Fernsehen guckt und man sich immer nur anbrüllt über den Hausflur, dann macht das schon mehr Spaß, wenn man sich irgendwie gut versteht und dann versucht, sich ein bisschen aufeinander abzustimmen.
Ja, klingt sinnvoll und ein schöner Vergleich. Du hast jetzt auch gerade vorhin schon gesagt, das Reporting liegt bei euch in Salesforce. Also da laufen alle Daten, alle Informationen zusammen. Habt ihr dann ein gemeinsames Sheet, auf das ihr auch zusammenschaut und jeder hat dann nochmal, sag ich mal, deutlich tiefer gehende Zahlen für den jeweiligen Bereich oder wie ist das aufgebaut?
Genau, also bei Tableau dann entsprechend über Salesforce läuft das zusammen als Reporting-Tool. Wir haben sehr viele Dashboards. Wir haben auf jeden Fall auch ein gemeinsames Dashboard, das sozusagen die Source of Truth ist, also die einzige Quelle der Wahrheit sozusagen. Das ist auf jeden Fall hilfreich, weil da kommt man natürlich oft an den Punkt, jemand bringt irgendwie einen Salesforce-Report mit, dann guckt man sich den an, das sieht alles furchtbar aus, dann stellt man fest, hoppala, hier war noch ein falscher Wert mit drin, guck mal, da müssen wir irgendwie was ändern, ach, das war alles gar nicht so schlimm, alles zurück. Also wenn man da ein gut gepflegtes Dashboard hat, was vielleicht auch regelmäßig dann kontrolliert wird von zum Beispiel einem Operations Manager oder so, das vereinfacht die Kommunikation massiv, haben wir auf jeden Fall. Wir haben aber auch einzelne Dashboards dann für ich sag dir ganz ehrlich, ich muss, glaube ich, jetzt nicht jede Woche in Sales Capacity Planning und irgendwie Headcount Deployment mit reingucken. Das können unsere Sales Leader selber, genauso wie die wahrscheinlich sich jetzt nicht so wahnsinnig dafür interessieren, welche Content Cluster gerade wie trenden. Darum, genau, geht es dann in die Tiefe.
Ja, macht total Sinn. Was sind so die KPIs, also wirklich so die entscheidenden Zahlen, die du komplett in meinem Blick hast?
Da bin ich ehrlich gesagt bei uns wirklich happy, weil wir einen sehr guten Überblick darüber haben. Oft endet es ja an einem gewissen Punkt. Marketing hat nur eine Übersicht bis zum, weiß ich nicht, wie viele Leads haben wir gewonnen diesen Monat oder so. Wir haben eine wirklich gute Visibilität durch den ganzen Funnel. Das heißt, die Sachen, die ich mir angucke, sind tatsächlich vielleicht ein bisschen enttäuschend, aber relativ high level. Also erstmal für mich wichtig, wächst unsere Datenbank so ganz prinzipiell an Leuten, die wir kontaktieren dürfen. Das ist für mich wichtig, weil wir dann natürlich bessere Nurturing-Kampagnen aufsetzen können, aber auch, weil wir unserem Sales-Team die Möglichkeit geben, besseres Outbound-Sales zu betreiben. Punkt A. Punkt B, die MQLs, wie viele generieren wir, aus welchen Quellen? Dann, wie ich schon ein bisschen gespoilert habe vorhin, Accepted Pipeline, also wie viele Opportunities generieren wir dann auch aus den MQLs und aus welchen Quellen? Und dann am Ende wirklich bis zum Umsatz runter, dass wir dann auch schauen, wie viel Geld nehmen wir damit ein. Und das aber in der Regel gucke ich mir die Sachen auch immer nach Quellen an, weil das für mich dann wirklich den Mehrwert liefert. Und dann, du willst ja im Endeffekt auch, du gehst ja nicht hin und sagst, ich will jetzt mal prinzipiell meinen ganzen Prozess optimieren, sondern du musst dir ja immer irgendwie was Greifbares raussuchen können, wo du sagst, wir gucken uns jetzt beispielsweise mal speziell an, von der Trial bis zur Opportunity, da hakt es irgendwo, woran liegt das? Ist der Nurturing-Flow nicht gut aufgesetzt? Können wir daran was ändern? Funktioniert technisch vielleicht irgendwas nicht so gut, wie es funktionieren könnte? Warum springen die Leute ab? Kann man mal eine Umfrage machen und so? Also eher ein bisschen mehr ins Detail gehen. Aber ja, ganz groß sind es diese Dinge.
Also sind auch die, ich sag mal, sind die business-relevanten Kennzahlen mit dabei und nicht irgendwie was wie Traffic oder sowas. Das taucht wahrscheinlich auch auf einer untergeordneten Ebene dann auf, ist aber keine KPI.
Ja, ne, ist ein Indikator für uns natürlich auch, ne? Weil oft merkst du es zum Beispiel auch am am Traffic ist ein gutes Beispiel, oder wie viele Leute machen wirklich ein Trial, Sign-up, also melden sich an für eine 14-tägige Trial zum Beispiel. Daran merkst du oft früh Saisonalitäten, du merkst, okay, es gibt so einen prinzipiellen Downswing irgendwie, das sind halt so Frühindikatoren. Und natürlich ist Traffic für uns aber trotzdem massiv wichtig, ne? Das ist schon so. Also Content-Marketing-Maschine läuft, Traffic sollte passen, aber wie gesagt, nichts, worauf ich jetzt unbedingt auf einem GTM-Team jede Woche reporten müsste. Und da bin ich ehrlich gesagt auch froh. Ich mache jetzt ja auch schon ein bisschen Marketing. Ich bin ja schon alt, Robin. Und früher war das dann halt wirklich so, da hat man viele Vanity-Metrics auch mit dabei gehabt im Marketing. Und ehrlich gesagt, das macht viel mehr Spaß, Marketing zu machen, wenn du wirklich am Ende auch sehen kannst, hey, guck mal, das führt wirklich zu Umsatz, das führt wirklich zu Geschäft. Wir machen hier wirklich wichtige und gute Sachen. Wir sind ein Key-Treiber des Unternehmenswertes sozusagen. Und das ist ja auch modernes Marketing, wo man denkt, okay, da will ich mitmachen. Das macht Spaß.
Ja, definitiv. Du hast auch gerade das Thema Content schon mit angeschnitten, plus das Thema Umsatz. Also wie nah ist eure Content-Strategie am Vertrieb, beziehungsweise wie holt ihr euch Input aus dem Vertrieb für das Content-Marketing? Hintergrund der Frage ist, dass ich oft im B2B mitbekommen habe, dass Content-Strategien geplant werden, die aber sehr stark auf Reichweite, vielleicht auch auf SEO-Keywords irgendwie orientiert sind und nicht unbedingt in Richtung, was verkauft denn jetzt eigentlich hinten raus?
Ja, sehr guter Punkt. Also wir holen uns auf jeden Fall Feedback aus dem Sales-Team. Ich meine, Content ist nicht Content, ne? Du wirst immer Content haben, wo du sagst, wir wollen ein bestimmtes Keyword targetieren, wo wir gerne hoch für ranken wollen, weil aus ganz verschiedenen Gründen, jetzt nicht unbedingt, weil wir das toll finden, viel Reichweite zu haben, aber viele Leute auf deinem Blog bedeuten natürlich auch eine höhere Autorität, prinzipiell für deinen ganzen Blog beispielsweise. Das heißt, es macht durchaus Sinn, auch bestimmte Reichweitentreiber irgendwie mit aufzunehmen, um ja einfach eine gewisse Authority aufzubauen. So unabhängig davon, ob es jetzt am Ende alle Besucher dann auch interessiert an unserer Lösung sind. Wir holen uns aber auf jeden Fall Feedback, also wie gesagt, regelmäßige Meetings, habe ich schon gesagt. Wir machen aber auch Umfragen beispielsweise. Wir haben jetzt gerade eine neue Marketingkampagne geplant, eine etwas größere, die hoffentlich noch dieses Jahr dann losgeht, wo wir dann auch wirklich aktiv alle Sales, die damit eingebunden haben, die haben eine Umfrage gemacht zu ihren ganzen Reps in den Teams, weil wir rausfinden wollten, was sind die besonders interessanten Features sozusagen von Personio, wenn ihr die in einem Sales Call beispielsweise vorstellt, wo die Leute einfach da direkt ein bisschen positiver werden. Das war so ein bisschen die Herangehensweise. Da kann man halt so ein bisschen gucken, was sind denn diese Aha-Momente beispielsweise, die man im Marketing dann wieder auch gut nutzen kann vom Produkt, ne, wenn du das wirklich so eine produktgetriebene Kampagne beispielsweise aufsetzen willst. Gut, aber das beantwortet nicht deine Content-Frage. Um nochmal zum Content zurückzukommen, ich meine, wir können das halt gut tracken. Das heißt, wir wissen eigentlich, ohne dass uns jemand sagt, wissen wir eigentlich schon ganz gut, welche beispielsweise Content-Topics, Content-Cluster quasi am Ende wirklich auch gut konvertieren und wo wir dann entsprechend wieder gleiche Metriken, viele MQLs, Pipeline und am Ende auch Deals draus gewinnen. Von daher vertraue ich da immer gerne den Daten. Ich glaube, sonst gibt es auch sehr viele, und das hat aber nichts mit dem Sales-Team zu tun, das würde ich auch niemanden aus dem Marketing fragen, was ist so dein Eindruck dazu, sondern da bin ich eher datengetrieben und versuche das eher auf einer größeren Ebene abzuholen, als da Einzelmeinungen zu stark mit abzubilden. Wenn wir natürlich brainstormen, was könnte noch so prinzipiell ein spannendes Thema für uns sein, gibt es immer spannende Impulse aus dem Sales-Team, darum ist der regelmäßige Austausch wichtig, gibt es aber auch immer spannende Impulse aus dem Product-Marketing-Team. Also es ist, ich glaube, im Marketing, gerade wenn man Content macht, wichtig, mit vielen, vielen, vielen verschiedenen Teams zu reden. Customer Experience Teams, Customer Success Teams, auch super hilfreich für die Content-Erstellung. Die reden jeden Tag mit bestehenden Kunden zum Beispiel, wo sind die Pain Points, womit beschäftigen die sich gerade. Also ja, viele Möglichkeiten.
Ja, wunderbar. Also genau, Thema aus dem Sales-Sicht den Input zu holen, definitiv sehr, sehr wichtig, was du jetzt gerade noch angesprochen hast, nämlich Produkt-Content oder die Produktmenschen zu fragen und vor allem den Customer Success oder Customer Service, die so dieses Ohr auf dem Gleis haben und halt eben auch wirklich die Schmerzen der Leute mitbekommen. Durchaus sehr hilfreich und sehr spannende Einblicke, die man so von seinem, aus dem Marketing-Elfenbeinturm manchmal gar nicht draufkommt.
Der schöne Elfenbeinturm, genau.
Wenn bei euch, es mag ja vorkommen, ihr habt wahrscheinlich auch keine 100% Conversion Rate von SQL zu, sag ich mal, Kunde.
Fast.
Was passiert mit denen? Also, ne, du als Marketer kannst das ja ruhig geben, als Sales würde das natürlich so nicht sagen, aber was passiert mit denen, die ihr verliert? Weil zum Beispiel entscheiden sich für einen Wettbewerber oder entscheiden sich gar nicht und verschieben die Tool-Anschaffung etc. Wie geht ihr damit vor? Wie stuft ihr die ein?
Ja, ist ein sehr guter Punkt. Ich glaube, erstmal wichtig im Sales mit aufzunehmen, warum haben wir den Deal verloren? Das hilft wahnsinnig stark am Ende, wenn du Marketingkampagnen machen willst, zu verstehen, warum haben wir den Deal verloren. Ich gebe dir ein Beispiel, was wir in aller Regelmäßigkeit machen. Wobei ich sagen muss, nicht automatisiert, sondern dann immer auf einer One-Off-Basis sozusagen sind sogenannte, ja, wir nennen das manchmal Re-Engagement-Campaigns oder Close-Lost-Campaigns, kannst du das auch nennen. Da gibt es so verschiedene Sachen, wie man das nennen kann, wo wir uns wirklich nochmal die jetzt angucken, die wir verloren haben. Das macht besonders dann Sinn, wenn du ein neues Produkt entwickelt hast, zum Beispiel, was einen bestimmten Pain-Point löst. Wenn du natürlich weißt, du hast wegen diesen Pain-Point, weil du den nicht lösen konntest, irgendwann mal deinen Deal verloren, dann kannst du am Ende eine schöne Marketingkampagne aufbauen und sagen, hier, guck mal, das ist neu. Wir haben das kurz in einem Video für euch zusammengefasst. Schaut euch das an. Wollt ihr mal mit uns darüber reden? Und dann kommt man wieder ins Gespräch miteinander. Darum, wie gesagt, datenmäßig sehr wichtig, das aufzunehmen. Genau, aber ansonsten habe ich dir gesagt, bisher nicht durchautomatisiert. Und so ganz persönlich, denke ich, ist das wahrscheinlich auch okay, weil du musst einem verlorenen Deal natürlich auch ein bisschen Zeit geben, bevor du den wieder angehst. Wenn du den jetzt verlierst und dann stehst du eine Woche später wieder auf der Matte und sagst, hallo, wir wollten nochmal sprechen, dann ist das natürlich auch albern und wahrscheinlich nicht so vielversprechend. Und dann ist die Frage, wie lange im Voraus willst du schon Sachen automatisieren? Also wenn du jetzt sagst, ja, wir sprechen die aber in 4 Monaten nochmal an, ey, wie viel sich verändern kann in 4 Monaten in deinem Business oder in deinem Ansatz oder deiner Strategie oder deinen Produkten oder was auch immer, das würde ich, glaube ich, eher nicht machen, das so weit vorzuautomatisieren.
Ja, finde ich einen ganz validen Punkt. Also wir sprechen nochmal wieder mit Unternehmen, die so viel wie möglich automatisieren wollen und wirklich alles versuchen, da irgendwie durchzuplanen. Und meine Meinung ist auch, an vielen Punkten gerne einmal mehr manuell reingehen, sich das nochmal im Detail anschauen und dann überlegen, wie könnte eine Automatisierung aussehen, das erstmal manuell durchspielen und dann mal gucken, auch wie ist überhaupt die Response, weil du automatisierst von Sachen, die nie einen Impact haben.
Ja, und du verlierst Relevanz natürlich auch, weil oft, sind wir ehrlich, bei Automatisierung, du stellst sie online und dann läuft das und dann laufen sie halt. Und dann irgendwann nach einem Dreivierteljahr kommt mal einer rein und sagt, wir hatten doch mal so ein automatisiertes Nurturing-Programm für Healthcare. Wie ist das eigentlich? Und dann guckst du da rein und dann kriegen die alle komplett veraltete E-Mails in einem alten Design, alte Inhalte, irgendwie ein Link funktioniert nicht mehr richtig und niemand hat das jemals gemerkt. Und das ist natürlich eigentlich das Schlimmste, was hier passieren kann.
Ich vermute doch noch Alltag. Ja. Du hast ja vorhin auch gesagt, du schaust dir im Reporting die Zahlen auch kanalspezifisch an. Also was wird zu SQLs, welcher Kanal funktioniert, wie gut. Kannst du ein bisschen Einblick geben, was für euch so die wichtigsten Kanäle an der Schnittstelle von Lead zu SQL sind? Also womit bekommt ihr die am besten, sag ich mal, über den Zaun geworfen?
Schön. Die leben aber noch, ne, wenn man die über den Zaun wirft. Das ist wichtig.
Ja,
genau. Also über die richtige Seite vom Zaun. Es ist, ich sag mal, alles, was ich gerne, das ist jetzt keine valide Marketing-Metrik, die habe ich mir ausgedacht, was ich immer als Meaningful Touchpoint bezeichne. Also wo man das Gefühl hat, dieser Touchpoint hat für den potenziellen Kunden einen wirklich hohen Mehrwert. Ein paar Beispiele dafür. Das kann zum Beispiel sein, der SDR, der schon im Kontakt ist ab der MQL-Stage, der sagt dann, ey, wir haben heute Abend bei uns beispielsweise ein Branchendinner oder so, da würde ich dich gerne zu einladen, komm doch einfach vorbei, ist eigentlich ein Netzwerktreffen und das sind die Themen, vielleicht wird das spannend und dann lernen wir uns mal kennen. So, das funktioniert. Also zum Beispiel Events, persönliche Einladungen durch die Sales Reps funktioniert sehr, sehr gut. Wir machen tatsächlich auch Outbound-Marketing-Kampagnen, das heißt, bei uns auf einer Self-Serve-Basis. Das heißt, wir geben unserem Sales-Team die Möglichkeit, je nachdem, wie weit sie gerade sind in ihrer Kundenbeziehung, dann zu schauen, macht es Sinn, hier vielleicht nochmal, oder das Gespräch ist beispielsweise irgendwo hängen geblieben ab einem gewissen Punkt, ich kriege keine Antwort mehr, ich werde geghostet und so, passiert oft. Ich hätte gern noch mal irgendwie eine Art Door-Opener, dann haben wir beispielsweise eine Self-Service-Door-Opener-Kampagne, wo man den Leuten eine Kleinigkeit nochmal ins Büro schicken kann und sagen kann, hier, guck mal, das und das und das ist das Thema, worüber ich gerne mit dir sprechen will. Als kleine Meinungsverstärkung habe ich dir ein paar Socken mit reingepackt. Das ist ein total blödes Beispiel. Man kann das auch ein bisschen sinnvoller und netter machen. Ja, aber du weißt, was ich meine. Und Unterschrift drunter, ruf mich doch mal an, liebe Grüße, dein Robin oder so. Das funktioniert tatsächlich auch sehr, sehr gut. Diese dann schon personalisierten Outreaches über haptische Sachen, die man anfassen kann, Outbound-Marketing. Und dann, ja, Content-Marketing funktioniert auch immer gut. Alles, was so dann schon eher Richtung Produkt geht natürlich. Also ein gut gemachter One-Pager kann wirklich, wirklich viel helfen. gerade früh im Prozess, um zu verstehen, welche Pain Points löst unsere Software oder unser Produkt für diesen speziellen Kunden. Es können Erklärvideos sein, Explainer-Videos, die man aufnimmt für bestimmte Use Cases. Es kann auch ein Webinar sein oder ein Webinar-Recording, was man den Leuten ohne dann wie sonst in der Lead-Generation einfach so zur Verfügung stellt, beispielsweise mit einem Direktlink, was man sich mal angucken kann. Gibt es auch tolle Tools, die man so quasi automatisierte Live-Webinare machen kann, die dann immer irgendwie live wirken, aber eigentlich immer aufgenommen sind. Das funktioniert zum Beispiel auch ganz gut. Also das wären so meine Top 3.
Sehr schön. Ich finde das mit dem Thema Ghosting, da den Hinweis einfach, schickt den Leuten mal physisch was ins Büro, finde ich extrem gut, weil also Hintergrund ist auch, dass so in den letzten 18 Monaten, wenn ich mit B2B-Unternehmen spreche, die meisten Vertriebler sagen, boah, Ghosting ist im Moment, das ist echt so eine Pest geworden. Also es ist irgendwie viel, viel schlimmer als früher, weil und die Leute sind zögern und eigentlich ist das Ding mündlich zugesagt und nie wieder was gehört und da verzweifeln viele dran. Also ich vermute, für den Tipp sind jetzt einige dankbar und jetzt werden demnächst sehr, sehr viele Socken durch die Republik geschickt.
Ja, bitte, ich bin ein großer Sockenfan. Also schickt mir auch gerne Socken zu mir direkt nach Hause. Schreibt mir auf LinkedIn, wenn ihr mir Socken schicken wollt. Ich trage gerne bunte Socken, Dankeschön. Aber mal ganz im Ernst, Ghosting ist ein großes Thema und dann vielleicht noch ein bisschen unpopular Opinion für ein Sales-Team, aber ich würde sagen, auch ein wahnsinnig wichtiger Punkt, warum Leute geghostet werden, ist die Brand Awareness und die Brand Reputation. Und das darf man vielleicht auch nicht unterschätzen, das zahlt natürlich auf alles mit ein, wenn ich eine große Brand Awareness habe und ich rufe dann jemanden an. Die Chance ist viel geringer, dass du nach dem ersten Telefonat nochmal geghostet wirst, dass die Leute überhaupt mit dir ein Gespräch anfangen wollen und so. Also da könnte man auch mal drüber nachdenken, wenn man im Marketing arbeitet. Wenn wir das Problem haben, wir werden andauernd geghostet, liegt es vielleicht einfach daran, dass die Leute wirklich keine Ahnung haben, was wir machen, warum es sich lohnt, mit uns zu reden und nach dem ersten Gespräch dann da vielleicht noch nicht so den Mehrwert von sehen.
Sehr schön. B2B, Marketing und Sales Verzahnung am Beispiel von Personio haben wir jetzt gerade durchgesprochen. War eine Menge an Input drin, so an Best Practices, Vorgehensweisen, Learnings von Personio, was Marvin uns da jetzt alles mitgegeben hat. Ich fasse mal die Punkte zusammen, die ich so mitgenommen habe. Also erstmal strukturell, Personio ist extrem schnell gewachsen. Innerhalb von 6 Jahren jetzt auf 2000 Leute, habe ich das jetzt nochmal richtig?
Ein bisschen weniger.
Ungefähr. Knapp 2000, aber brutales Wachstum. So. Und das bringt natürlich einige Herausforderungen mit sich. Das Team im Bereich Marketing und Sales ist unter der Schirmherrschaft quasi von der Chief Revenue Officerin, ist das richtig gegendert? Ich weiß es nicht. Zumindest die Marketing und Sales gibt es getrennt, liegen aber im gleichen Hoheitsgebiet, was schon mal eine sehr, sehr gute Situation ist. Man kann ungefähr von der Quote her sagen, 1:4 Marketing zu Sales Menschen und auch im Bereich Central Europe trifft das so ungefähr hin, da wo Marvin verantwortlich ist. Das Sales Team ist nach Unternehmensgrößen aufgeteilt, also die Sales Menschen sind dann einem bestimmten Unternehmensgrößenbereich zugeordnet. Im Marketing ist man so für alles dann zusammen verantwortlich und diese Regional Marketing Teams sind dann auch, fungieren so als Schnittstelle zwischen dem Gesamtmarketing und dem Vertrieb. Also ein bisschen zur Organisation. Ansonsten Marketing und Sales entlang der Lifecycle Stages bis zum MQL, also Marketing Qualified Lead, liegt die Verantwortung beim Marketing. Da wird dann halt eben auch beurteilt, ist ein Lead wirklich salesrelevant und wenn er als solcher eingestuft wird, wird er an Sales übergeben und ab da ist Sales dann dafür, hat den Hut auf, um das Ding dann auch einzutüten. Dazwischen finden dann zum Beispiel auch Qualification Calls statt, wo einfach geguckt wird, passt der Lead dann wirklich auch zu uns. Was ist der beste Tipp, um Leads von Marketing zu Sales zu überführen? Marvin hat es schon gesagt, mit Meaningful Touchpoints. Also sorgt dafür, dass die Leute sich mit Inhalten beschäftigen, die auch wirklich einen Impact auf die Entscheidung haben. Also das heißt, kann eine Pricing Page sein, das kann nochmal ein Webinar sein, das kann ein Factsheet sein, wo nochmal die Vorteile auf gezeigt werden in Kombination mit, was sind eigentlich die Pain Points, die typischen meiner Zielgruppe. Und da dann halt eben das richtige Material bereitgestellt wird, damit die Sales-Leute den Sack auch zumachen können. Und das kann auch manchmal das paar Socken, was ins Büro geschickt wird, sein, wenn der Lead einen ghostet. Zur organisatorischen Arbeit, also Planung und Zieldefinition für die Bereiche, sollte im Optimalfall deutlich besser gestreamlined werden, um ein bisschen im Denglischen auch zu bleiben, findet aber dann zum Teil halt dann doch auch immer wieder mal individuell statt. Aber im Endeffekt wird geschaut, was sind eigentlich die Vertriebsziele, was sind die Umsatzziele und was müssen wir auf Marketingseite dann bereitstellen, wie viele MQLs brauchen wir, damit irgendwie die Zielpipeline erreicht werden kann. Und von da aus auch geschaut wird, was sind eigentlich die großen Hebel, damit wir diese Ziele erreichen können. Und dann im Endeffekt wird halbjährlich geplant und dann findet so eine Monthly Business Review statt, wo gemeinsam geschaut wird, was ist jetzt gut gelaufen, was ist schlecht gelaufen. Wird ins Reporting auch geschaut und guckt, welche Kanäle haben da jetzt welche Performance auch abgeliefert. Also es gibt ein gemeinsames Reporting, wo die wichtigsten Kennzahlen drin sind. Und halt dann hat jeder Bereich natürlich auch seine tiefergehenden Reportings, die dann für den anderen Bereich nicht unbedingt so spannend sind. Aber was mir halt eben sehr stark aufgefallen ist, das Marketing schaut auf Umsatz und schaut nicht auf irgendwelche Marketing-Vanity-Metrics wie Sichtbarkeit oder Traffic. Die sind zwar auch relevant, aber im Endeffekt ist es dann doch sehr BWL-getrieben, was natürlich dann eine viel bessere Zusammenarbeit auch ermöglicht, weil im Endeffekt alle Bereiche auf den Unternehmenserfolg einzahlen und nicht irgendwie auf ihre netten Kennzahlen. So. Was ich sehr, sehr spannend fand, auch dieses Thema Sales Lost, also wie gehen wir mit Leads um, die wir nicht gewonnen haben, weil man daraus halt eben eine ganze Menge lernen kann und da dann halt eben auch manuell Re-Engagement-Campaigns machen kann, lernen kann, was sind so die Gründe, warum wir verlieren und dann gegebenenfalls nach einem gewissen Zeitraum halt eben auch nochmal die potenziellen Kunden nochmal zu aktivieren. Das ist die Struktur, die Vorgehensweise im Groben mit einigen Details, wie das bei Personio aus meiner Sicht aufgebaut ist, wie ich es jetzt wahrgenommen habe. So, Marvin, habe ich jetzt alles richtig wiedergegeben? Habe ich irgendwas falsch gesagt? Habe ich irgendwas vergessen, was noch wichtig ist?
Du hast das super zusammengefasst. Ich bin beeindruckt, wie du das so während unseres Gesprächs schon mit aufgenommen hast. Sehr, 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 sehr gut. Man muss sagen, dass wir gerade nochmal reviewen, ob die Monthly Business Reviews wirklich notwendig sind oder ob man das vielleicht zu einem Quarterly umstellt, dass wir nicht zu viel Zeit damit verbringen, Sachen vorzubereiten und zu analysieren, sondern auch Zeit haben, das am Ende umzusetzen. Da muss, glaube ich, jedes Unternehmen auch so ein bisschen seine eigene Frequenz finden, wie oft man sich jetzt wirklich zusammensetzt, um das in die Tiefe zu analysieren. Immer schauen, dass die Analyse nicht zum Selbstzweck wird, wäre so der Tipp.
Und einen ähnlichen Punkt hattest du vorhin auch beim Thema Lead Scoring. Da bin ich jetzt in der Zusammenfassung gar nicht drauf eingegangen. Man merkt bei euch diese Iteration. Das ist nicht nur bedingt durch das schnelle Wachstum, dass da halt eben einfach immer wieder Sachen in Frage gestellt werden müssen, sondern bei allem, was ihr macht, war jetzt so mein Eindruck, ihr seid da im Prinzip die ganze Zeit nur auf dem Weg. Also da ist nichts festgesetzt. Da wird die Meetingstruktur hinterfragt, da wird das Lead Scoring hinterfragt. Und das ist auch sowas, was ich definitiv mitgeben würde, insbesondere wenn es um diese Zusammenarbeit geht. Probiert es aus, schaut, wo es hakt, schaut, was gut funktioniert und ändert es dann einfach, weil so kommt, nähern man sich dann an, um den Ursprung Bild zu bleiben mit dem Hund und Katze, so wird dann ein bisschen mehr gekuschelt und zusammengespielt und weniger sich angefaucht.
Das Bild nehme ich mal mit für unser nächstes GTM-Meeting, da freuen sich bestimmt alle.
Ich bin gespannt. So, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, also wenn du jetzt sagst, boah, das finde ich total spannend, in so einem Unternehmen würde ich auch gerne arbeiten. Ich glaube, ihr sucht auch im Moment noch Marketing-Menschen bei euch im Team. Also dann einfach mal, ich packe es in die Shownotes, einen Link zum Marvin, einen Link zu Personio und zum Jobbereich im Bereich Marketing. Und wenn du weitere Einblicke haben möchtest, wie Marketing und Sales, wie B2B-Marketing funktionieren kann, dann wäre es eine extrem gute Idee, einfach diesen Podcast zu abonnieren, weil da gibt es regelmäßig weiteres frisches Futter dazu. So, lieber Marvin, vielen, vielen Dank für all die Einblicke. Ich fand es super spannend, ich habe viel gelernt, es hat mir großen Spaß gemacht.
Danke, Robin, vielen Dank für die Einladung. Mir hat es auch sehr viel Spaß gemacht und ja, ich freue mich darauf, wenn jemand, wie gesagt, mir Socken schicken will oder auch einfach so mal zum Quatschen bei LinkedIn vorbeiguckt, dann freue ich mich auch.
Wunderbar. Und dann sage ich einfach mal bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.
Ciao.